Heute haben wir wirklich eine frohmachende Botschaft. Lasst uns dem Herrn schon vorab dafür danken und ihn bitten, dass ja, er zu uns redet. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es so unvergänglich ist wie du selbst und dass es im Himmel aufgeschrieben ist. Ja, selbst wenn man alle Bibeln zerstören würde, dein Wort bleibt im Himmel fehlerlos aufbewahrt. Und auch in unserem Herzen soll es sein, damit wir nicht gegen dich sündigen. Aber nicht nur das, sondern damit wir Freude haben. Echte Freude. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Danke, dass du uns zu dieser Freude hinführst durch dein Wort. Und darum danke ich dir jetzt schon für diese Zeit, die vor uns liegt. Und bitte dich, dass du zu uns redest. Nicht durch unsere Eindrücke, Gefühle und Emotionen, sondern durch das geschriebene Wort, dass wir es doch verstehen. Und dann auch, dass es uns antreibt, dir zu gehorchen, dass wir Frucht bringen, Vater, dafür bitte ich. Amen. Kennt ihr das auch? Ihr seid an einen bestimmten Ort gelaufen und dann fragt ihr euch, was wollte ich eigentlich hier? Also ihr seid in den Raum gelaufen, zum Beispiel irgendwie in den Keller und irgendwas wolltest du holen, aber in dem Moment fällt es dir nicht mehr ein. Ihr kennt das, das erkenne ich an eurem Gesichtsausdruck. Und so fragen wir uns öfter, wozu bin ich eigentlich hierher gelaufen? Wozu bin ich jetzt hier? Was wollte ich tun? Genau diese Frage beantwortet uns der heutige Predigttext, nämlich in Bezug auf das, wozu soll ich anderen Menschen von Jesus Christus erzählen? Wozu bezeuge ich Christus? Wir wollen das nicht mechanisch tun, einfach etwas herunterleiern, damit wir es getan haben. Wir wollen uns ganz klar machen, wozu rede ich von Jesus Christus? Bezeugen haben wir das genannt, weil die Bibel es so nennt. Jesus bezeugen, das ist eine ganz wichtige und feierliche Sache. Das bedeutet nämlich, wie wenn man vor Gericht steht, anderen die Wahrheit zu sagen, wer Jesus Christus ist. Nun, für Christus zu leben, das ist die Grundlage dafür, aber das ist nicht bezeugen. Bezeugen ist, was wir mit dem Mund tun, was wir mit den Worten tun. Jesus bezeugen, so wie wir es in der Bibel finden, das geschah immer mit Worten. Und unser Vorbild dafür ist Johannes der Täufer. Wenn ihr schon aufgeschlagen habt, Johannes Kapitel 1, das Evangelium nach Johannes und das erste Kapitel, dort schauen wir nochmal zur Wiederholung die Verse 6 bis 8 an, Johannes 1, Verse 6 und bis zum Vers 8. Dort steht, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Soweit fasst es uns zusammen, wer Johannes der Täufer war. Und schon vor ein paar Wochen habe ich euch gezeigt, dass ja, diese Verse uns wie so eine Gliederung geben für das erste Kapitel im Johannesevangelium. Da, wo die Handlung wirklich losgeht, in Vers 19, da sehen wir zuerst, wie uns am Beispiel gezeigt wird, dass Johannes verstanden hat, ich bin nicht das Licht, ich bin nicht der Christus. Das hat er ganz offen gesagt. Bist du der Christus? Nein, ich bin es nicht. Und das ist auch das Erste, was wir verstehen müssen. Wir sind nicht der Christus. Wir als Person, ich als Person bin überhaupt nicht besonders. Ich stehe nicht über den anderen Menschen. Ich in meiner Kraft kann nicht die Welt verbessern. Ich kann auch niemanden zum Christen machen. Das kann ich nicht. Ich bin nicht der Retter, nur Christus ist der Retter. Und deswegen zweitens, Johannes hat verstanden, er soll von dem Licht Zeugnis geben. Also mit Worten von Christus reden, was wahr ist. Und das hat er auch getan. Er hat, und das haben wir in den letzten Predigten gesehen, Jesus bezeugt als, wer weiß es noch, erstens als Gottes Lamm, Gottes Lamm. Und zweitens als Gottes Sohn, Gottes Lamm und Gottes Sohn. So hat er Christus bezeugt. Und das haben wir gesehen bis zu den Versen 34, bis zum Vers 34. Heute sind wir beim Vers 35 und beginnen also sozusagen den letzten Abschnitt im ersten Kapitel. Und da geht es, ihr habt es erraten, um das Wozu. Um das Wozu. Wozu Christus bezeugen? Damit alle glauben. Das ist das Ziel. Ja, wir verkünden Christus, um ihm Ehre zu bringen. Und diese Ehre ist nicht abhängig davon, ob jemand glaubt. Unser Ziel ist es, das Evangelium zu verkünden und bekannt zu machen. Und dadurch bekommt Gott die Ehre. Aber Gott hat das Evangelium geschenkt, damit Menschen glauben. Und dieses Ziel müssen wir auch ganz klar vor Augen haben oder uns auch neu daran erinnern. Und es ist so ein gutes Ziel, weil durch den Glauben kommt nicht Gericht, sondern Heil. Und deswegen ist es eine gute Botschaft. Also drittens wollen wir verstehen, wozu wir als Christen Jesus Christus bezeugen. Und dazu lesen wir jetzt unseren Text in Johannes 1, Vers 35. Und wir bewegen uns jetzt in Gedanken 2000 Jahre zurück. Dort in der Gegend östlich vom Jordan, wo Johannes der Täufer taufte. Und wir schauen, was geschieht. Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes da. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi. Das heißt übersetzt Lehrer. Wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Ja, soweit das Wort Gottes, in das wir uns jetzt vertiefen wollen und lernen wollen. Wozu bezeuge ich Christus? Ich bin Christ. Ich bezeuge Christus erstens, damit Ich bezeuge Christus, damit wer zuhört, an ihn glaubt. Also das ist ganz offen gesagt das umschließt jeden, der zuhört. Nicht nur bestimmte Menschen, eine bestimmte Gruppe, die mir sympathisch sind. Wer immer zuhört, soll glauben. Ganz wichtig für einen Zeugen Jesu ist das Ziel. Wozu wendet er den Mut auf, von Christus zu reden? Wozu nimmt man auf sich selbst keine Rücksicht, ob man abgewiesen wird, verspottet wird, ausgegrenzt wird? Wozu macht man das? Ein Zeuge Jesu macht das, damit ungläubige Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und zwar, wer immer hören will, muss direkt zu Jesus geführt werden. Was bedeutet das? Das werden wir uns gleich anschauen am realen Vorbild. Und das ist das Schöne. Ich gebe euch jetzt hier keine Theorielektion, sondern wir sehen das am Beispiel in unserem Text. Und dazu betrachten wir nochmal die Verse 35 bis 39. In Vers 35 haben wir gelesen, am folgenden Tag. Und wenn wir mitzählen, ist das der dritte Tag in dieser besonderen Woche am Anfang des Evangeliums. Auch an diesem Tag ist Johannes der Täufer unermüdlich dabei zu verkünden: Tut Buße und lasst euch taufen, wenn ihr die Buße ernst meint. Und er verkündigt Gottes Wort, ruft zur Umkehr auf. Und wir sehen hier, Johannes der Täufer hatte auch Jünger. Da waren auch Leute, die ihm nachfolgten, die also Gottes Wort angenommen haben, die von Johannes lernen wollten und die bei ihm blieben. Und zwei von diesen Jüngern werden hier hervorgehoben. Seht ihr das in Vers 35? Zwei seiner Jünger. Und was ist an diesen Zweien besonders? Das liegt an ihrer Reaktion auf die Botschaft. Was hat Johannes an diesem Tag gepredigt? Was war seine Predigt? Wir sehen das in Vers 36. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Also Jesus läuft vorbei und Johannes, der schaut nicht seine Zuhörer an, sondern der schaut Jesus an. Der fixiert seine Augen auf ihn, der hat seine Aufmerksamkeit auf Jesus und richtet damit die Aufmerksamkeit aller auf diesen Mann und sagt: Siehe das Lamm Gottes. Wo haben wir das schon mal gehört? Kommt euch das bekannt vor? Nun, wo finden wir das? In Vers 29. Siehe das Lamm Gottes. Das war die Predigt vom Vortag. Also hat denn Johannes nichts Neues zu sagen? Nun, er braucht keine neue Botschaft. Denn das ist alles, was wir brauchen. Siehe das Lamm Gottes. Mehr brauchen wir nicht. In anderen Worten, Jesus ist das Opferlamm, das Gott selbst darbringt. Gott, hört das, Gott opfert seinen einzig geborenen Sohn, der ihm gleich ist, der so ewig ist wie Gott der Vater, der ihm das Beste bedeutet, sein Allerliebstes. Der Vater opfert es am Kreuz von Golgatha. Dort starb nicht nur ein Mensch, sondern der wahre Gott und Mensch in einer Person. Und dort opfert Gott ihn. Wer hat ihn dort festgenagelt? Sünder haben ihn festgenagelt. Aus Neid, aus Hass und sehr mit böser Absicht. Aber das war Gottes Plan. Nur so können Sünder Vergebung bekommen. Und nur so ist es auch überhaupt sinnvoll, zu Gott umzukehren. Was bringt es, zu Gott umzukehren, wenn die Schuld vor Gott für immer bleibt? Und damit auch die Strafe. Wer aber muss umkehren? Gilt das auch für Leute wie uns? Nun, jeder, der Gottes Gesetz gebrochen hat. Welches Gesetz? Nun, das Gesetz ist schon ziemlich umfangreich. Wenn ich das mal in meiner Bibel zeige, die 5 Bücher Mose, ja, das ist hier dieser Teil der Bibel. Wie können wir das zusammenfassen? Indem wir sagen, liebe Gott von ganzem Herzen und gehorche ihm immer. Und dann wirst du auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du wirst dem anderen das tun, was du selbst getan haben möchtest. Tue das immer und zu jeder Zeit. Das ist das Gesetz. Nun, wer hat das erfüllt? Wer kann sagen, ich habe dieses Gesetz gehalten? Keiner von uns. Gott fordert Vollkommenheit, weil er vollkommen ist. Gott hat keinen niedrigeren Maßstab als sich selbst. Und wer darin versagt, ist schuldig zu sterben. Wer sich dagegen empört, der beweist die eigene Bosheit. Wer sich jetzt versucht, selbst zu rechtfertigen und zu sagen, ja, aber ich habe das gehalten, der wird am Fels der Gerechtigkeit Gottes zerschellen wie ein Schiff. Wer jetzt einwendet und sagt, ja, wie soll ich das denn tun? Wie soll das denn überhaupt irgendein Mensch schaffen? Ich sage dir, du wirst vor Jesus Christus stehen, dem Menschen, der es geschafft hat. Und er wird dich richten. Jeder, der versagt hat, muss verdammt werden. Aber wie gut ist die Nachricht, dass es Gnade gibt? Das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer verkündigt hat. Der Vater sandte seinen Sohn zuerst als Retter. Er ist noch nicht als Richter gekommen. Gott sandte ihn als Opferlamm, als Lamm Gottes. Jeder, der an ihn glaubt und aus Glauben zu ihm umkehrt, was geschieht mit dem? Der findet Vergebung für seine Schuld und Freiheit von der Sünde. Das ist die frohe Botschaft, die auch Johannes verkündigt hat. Und dafür haben wir jetzt zwei Beispiele für Menschen, die darauf gehört haben. Und wie haben sie reagiert in Vers 37? Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Das heißt, die beiden Männer sind eigentlich Jünger von Johannes dem Täufer und sie hören aufmerksam zu, was Johannes der Täufer sagt, aha, und dann reagieren sie darauf. Sie sehen Jesus vorbeilaufen und folgen Jesus nach. Ganz praktisch sind sie ihm hinterhergelaufen. Das, was wir heute nicht tun können, weil Jesus nicht auf der Erde wandelt, das konnten sie tun. Sie konnten ihm direkt hinterherlaufen. Wie dachte Johannes dazu? Sehen wir das in unserem Text? Nein. Ab diesem Punkt wird Johannes der Täufer nicht mehr erwähnt. Bis zum Kapitel 3. Und im Kapitel 3, wenn ihr ein paar Seiten weiterblättert, in Johannes 3, Vers 29, sehen wir, wie Johannes gedacht hat. In Johannes 3, Vers 29 steht, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Ja, das verstehen wir. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So hat Johannes der Täufer gedacht. Der war nicht neidisch, dass jetzt zwei seiner Jünger zu Jesus gehen. Das war genau das Ziel, was Johannes der Täufer hatte. Der muss sich gefreut haben. Der hat gedacht, 2 haben es verstanden, was ich gepredigt habe. Genauso sollte es sein. Johannes erklärte, wie unsere Beziehung zu Gott zerbrochen ist und wer sie wiederherstellen kann, nämlich Jesus. Johannes erklärte, warum wir Vergebung brauchen und durch wen sie ermöglicht wird, nämlich Jesus. Und Johannes erklärte auch, warum jeder Jesus braucht. Und deswegen stand Johannes nie in Konkurrenz zu Jesus. Er hat auf ihn hingewiesen. Und darum muss er sich gefreut haben, seine 2 Jünger weggehen zu sehen. Ihr Lieben, an dieser Stelle lernen wir schon einige sehr wertvolle Lektionen. Ich möchte euch jetzt 3 Lektionen vorstellen, die auch für uns heute ganz praktisch sind. Erstens, wir brauchen Geduld, das Evangelium zu verkünden. Johannes hat es mindestens 2-mal verkündigt. Wir lesen 2-mal, dass er sagt, siehe das Lamm Gottes. Von daher, wenn jemand nicht zumacht, wenn du das Evangelium sagst, dann sag es ihm nochmal. Erklär es ihm nochmal auf eine andere Weise. So lange, bis die richtige Reaktion eintritt, nämlich der Glaube an Jesus. Das ist die erste Lektion. Wir brauchen Geduld. Nicht jeder versteht es beim ersten Mal. Zweitens, vertraue nicht darauf, dass ein bestimmter Aufruf den Unterschied macht. Manchmal können wir so denken, wir denken, okay, was ist der richtige Ausdruck? Was muss ich sagen? Sage ich jetzt, tu Buße oder sage ich, kehr um? Sage ich, glaube Jesus oder sage ich, vertraue auf ihn? Sage ich, du musst dich an ihn hängen? Was ist jetzt die richtige Formulierung? Nun, überraschenderweise lesen wir hier von keinem Aufruf. Was sagt Johannes der Täufer? Siehe, das Lamm Gottes. Er sagt nicht, glaube an ihn, vertraue dich ihm an. Johannes hat natürlich auch Gottes Befehle weitergegeben, aber hier zeigt uns der göttliche Autor, worauf es wirklich ankommt, nämlich, das ist der Punkt. Die Menschen müssen verstehen und begreifen, wer Jesus ist. Und wenn sie wirklich sehen, wer Jesus ist, dann werden sie die richtige Reaktion haben. Dann werden sie die richtige Schlussfolgerung ziehen, nämlich ihm nachzufolgen. Also Johannes musste ihnen nicht jeden Schritt einzeln sagen. Du musst jetzt glauben, du musst jetzt nachfolgen. Was er ihnen gezeigt hat, ist, wer Jesus ist. Also zweitens, vertraue nicht auf einen bestimmten Aufruf, sondern darauf abzielen, dass die Zuhörer begreifen, wer Jesus wirklich ist. Und drittens, sei zufrieden damit, wenn der Herr Jesus alle Ehre bekommt. Sei zufrieden, wenn der Herr Jesus alle Ehre bekommt. Nicht, dass wir sagen könnten, ja, schau mal. Der Max hat jetzt an Jesus geglaubt und ich durfte ihn zu ihm führen. Ich durfte ihn zum Glauben führen. Ja, das ist eine Freude, aber das kann man so oder so sagen. Gell? Man kann das mit Stolz sagen, man kann das aber auch mit Freude sagen, die selbstlos ist. Also Johannes wird hier nicht gefeiert, weil er 2 Männer zum Herrn geführt hat. Und das braucht er auch gar nicht. Der freut sich, dass der himmlische Bräutigam seine Braut bekommt. Und das ist ihm genug. Und so laufen die beiden Männer dem Herrn Jesus hinterher. Ist das nicht komisch? Also die laufen jetzt so hinter Jesus her, wortlos. Warum rufen die nicht, bitte, halte an? Aber das wäre für sie unpassend, weil ein Lehrer damals hat sich seine Schüler ausgewählt. Nicht die Schüler, den Lehrer. Der Lehrer, auf den kam es an, ob er sie aufnimmt als Schüler. Deswegen sind sie geduldig und warten, bis Jesus sie selbst anspricht Und das tut er in Vers 38. Johannes 1, Vers 38. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah. Der Jesus geht also mit dem Rücken zu ihnen nach vorne und dann dreht er sich um und sieht sie hinterherlaufen. Er lässt sie näher kommen. Er schaut sie aus der Nähe an. Und dann stellt er seine passgenaue Frage. Was sucht ihr? Und dabei fragt Jesus nicht aus Überraschung. Jesus sagt nicht, was sucht ihr eigentlich? Er hat gehört, was Johannes verkündigt hat. Wisst ihr, Jesus hat jetzt seinen öffentlichen Dienst begonnen. Er hat erwartet, dass jetzt Jünger des Johannes ihm nachfolgen. Jesus ist weder überrascht, noch ist er genervt, noch ist er vorwurfsvoll. Es ist kein Vorwurf. Jesus weiß, dass er gekommen ist, zu geben. Und Jesus weiß genau, was die Menschen brauchen. Aber wissen Sie es? Wissen Sie, was Sie brauchen? Häufig sind wir so sicher, dass wir wissen, was ich doch brauche. Aber Jesus stellt es in Frage. Jesus stellt die selbstprüfende Frage, was sucht ihr? Beachtet, dass Jesus nicht fragt, wen sucht ihr? Viele Menschen damals suchten den Messias. Wenn man damals jemanden gefragt hätte, wen sucht ihr? Den Messias. Nun, dann hast du nicht viel über die Person gelernt. Weil da gab es ja viele, die den Messias suchten, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Da waren solche, die suchten den Messias, um von der fremden Regierung frei zu werden. Die Politik ist so schlecht, wir brauchen einen, der das aufräumt, den Messias. Andere suchten den Messias, um endlich Recht zu bekommen. Ja, da war der eine, der gesagt hat, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Sie wollten persönliches Recht bekommen. Da gab es manche, die wollten Wohlstand erreichen. Die waren arm. Die wollten einfach genug zu essen. Die wollten, dass es ihnen gut geht. Die Menschen, die gesagt haben, wir wollen Brot haben, so wie gestern. Da gab es auch solche, die wollten, dass ihre Nation die Nummer 1 in der Welt wird. So lange ist Israel schon geknechtet. Und wir haben doch die Verheißung, dass Jerusalem die Hauptstadt sein soll. Der Messias soll das jetzt endlich realisieren. Seht ihr, die Frage, wen sucht ihr, drückt nicht das Herz unbedingt aus. Aber die Frage, was sucht ihr, die trifft genau ins Herz. Und deswegen stelle ich sie dir auch. Der Herr fragt dich heute Morgen, was suchst du im Leben? Was willst du? Wonach verlangst du? Natürlich die Frage, was suchst du bei Jesus? Was suchst du bei Jesus? Und die Antwort, die kannst nur du selbst geben. Fällt dir auf, dass die Jünger die Frage gar nicht beantworten? Stattdessen stellen sie eine Gegenfrage. In Vers 38, Rabbi, wo wohnst du? Für die Anrede müssen wir nicht Hebräisch oder Aramäisch kennen, weil der Autor übersetzt das. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass die Empfänger, dass sie eher Griechisch sprachen. Johannes übersetzt es also ins Griechische und sagt, Rabbi heißt Lehrer. Und Rabbi bedeutet mein Großartiger. Und das war die höfliche Anrede für einen Lehrer. So wie man heute in der Schule sagt, wahrscheinlich macht ihr das nicht, aber Herr Lehrer, ihr sagt vielleicht Frau so und so, Herr so und so, eine höfliche Anrede. Welcher Lehrer ist hier gemeint? Lehrer gibt es heute noch. Mathelehrer, Biolehrer, Kunstlehrer, Musiklehrer, Sportlehrer, Schwimmlehrer, Fahrlehrer, Klavierlehrer. Aber Vorsicht vor falschen Rückschlüssen. Wir können jetzt nicht unser Verständnis hier hineinlesen. Welcher Lehrer ist hier gemeint? Ein Rabbi war ein Lehrer, von dem man erwartet hat, dass er das Wort Gottes erklären kann, dass er einem sagen kann, wie man es richtig anwendet. Ein Rabbi lehrte also, was das Alte Testament bedeutet. Und damals gab es keine Schulen. Ja, super, keine Schulen. Damals gab es Synagogen. Und in der Synagoge, da wo auch die Gläubigen zusammenkamen, dort wurde er dann auch unter der Woche unterrichtet. Ja, in einer gewissen Weise ist das auch wie die Gemeinde, wo wir nicht nur hierher kommen, um sonntags anzubeten, sondern auch unter der Woche, um zu lernen. Kinder lernen und Erwachsene lernen. Immer wieder reisten die Rabbis von Ort zu Ort. Und sie kamen dort unter, wo sie eben aufgenommen wurden. Und davon gingen auch die beiden Jünger im Fall von Jesus aus. Also, dass das ein Rabbi ist, der unterwegs ist, der eben von Ort zu Ort reist und der dann eine Unterkunft hat. Und sie wollten wissen, wo bist du untergekommen? Wo übernachtest du? Mittlerweile war es Nachmittag, etwa 16 Uhr. Und damit langsam Zeit, sein Quartier aufzusuchen. Natürlich würde Jesus nicht irgendwo in der Einöde schlafen, so wie Johannes der Täufer. Und deswegen fragen sie ihn, Lehrer, wo wohnst du? Also anders gesagt, wo bist du diese Nacht untergebracht? Auf den ersten Blick mag das eine komische Frage sein. Jesus stellt diese tiefgehende Frage, was sucht ihr? Und sie sagen, wo wohnst du? Wie passt das zusammen? Lass uns mal gemeinsam überlegen. Alles, was wir sagen, hat ein Wozu. Ja. Wenn ich sage, hier sieht es aber unordentlich aus, wie fasst ihr das auf? Dann würde man denken, ah, okay, interessant, du drückst deine Meinung aus, wie du es hier findest. Nein, das hat schon irgendwie so ein Wozu, nämlich räum doch mal auf. Welches Wozu hat die Frage, wo wohnst du? Ich wohne in der und der Straße. Ah, okay, gut, danke. Gut zu wissen. Nein, in dem Fall ist das Wozu, wir wollen mit dir Zeit verbringen. Wenn man einen Lehrer fragt, wo er wohnt, dann will man mit ihm ausführlicher reden. Das heißt, die Frage, was suchst du, was sucht ihr, konnten sie nicht in einem Satz beantworten. Das konnten sie nicht zwischen Tür und Angel tun. Sie konnten nicht das gerade mal in 5 Minuten zusammenfassen. Sie brauchten mehr Zeit und vor allem wollten sie Zeit mit dem Herrn Jesus, mit dem Lehrer haben. Wo können wir von dir lernen? Denk daran, dass jüdische Lehrer auch mit Hilfe von Frage und Antwort belehrten. Das heißt, sie haben damit nicht nur gefragt, wir wollen jetzt eine Vorlesung haben, sondern damit haben sie auch in Kauf genommen, dass sie dem Herrn Jesus gegenüber sitzen und er ihnen Fragen stellt. Vielleicht sehr schwierige Fragen. Genau das wollten sie. Sie wollten von dem Herrn befragt werden. Sie wollten von ihm lernen. Und damit zeigt sich auch ihr Herz. Was hätten die Jünger wohl geantwortet auf die Frage, was sucht ihr? Ich glaube, ihre Antwort war, wir suchen dich. Wir suchen dich, Jesus, selbst. Und dabei gibt es ja viele andere Möglichkeiten, was sie hätten antworten können. Sie hätten sagen können, bitte sage uns in einer Formel, wie all unsere Sünden mit einem Mal gelöscht werden? Das wäre eine Frage gewesen. Und so kommen auch viele zu Jesus, sie wollen einfach von Jesus die Sünden weggelöscht haben. Und dann ist gut. Jesus, ich brauche dich nur, dass meine Sünden weg sind. Oder eine andere Möglichkeit. Bitte gib uns jetzt den entscheidenden Tipp, wie wir die erfolgreichsten Geschäftsleute werden. Andere kommen zu Jesus und sie wollen einfach seine Weisheit. Sie wollen seine göttliche Weisheit, damit das Leben gelingt. Oder andere hätten vielleicht gesagt, bitte sage uns, wann genau das Römische Reich zu Ende geht und wir Juden herrschen. Andere wollen zu Jesus, um zu verstehen, um geheimes Wissen zu haben, was in dieser Welt passiert, wann genau alles so kommt, wollen verstehen, aha, jetzt die Präsidenten müssen wir so einordnen und dann wird das und das geschehen, dann und dann kommt der nächste Krieg und dann endlich werden wir triumphieren. Sie kommen zu Jesus, sie wollen die Zukunft verstehen, sie wollen am Ende selbst groß rauskommen. Wisst ihr, was bei all dem fehlt? Jesus selbst. Jesus ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Und so wird der Herr Jesus auch häufig behandelt, als ein Knecht für die eigenen Ziele. So geduldig ist der Herr, dass er uns nicht sofort dafür gerichtet hat, wenn wir so ihn schon behandelt haben. Aber leider existiert dieser Irrtum immer noch. Menschen kommen zu Jesus, weil sie etwas von ihm wollen. Ich brauche Jesus für Wohlstand. Ich brauche Jesus für Gesundheit. Ich brauche Jesus für Frieden in der Welt. Ich brauche Jesus für eine gute Ehe. Ich brauche Jesus für Vergebung. Ich brauche Jesus für ein Ticket in den Himmel. In anderen Worten, ich weiß, was ich brauche. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß, was ich brauche und deshalb brauche ich Jesus. Aber das ist eine Lüge. Ich weiß nicht, was ich wirklich brauche. Von Natur aus weiß ich es nicht, was ich wirklich brauche und ich suche nur, was ich will. Was sucht der echte Jünger? Er sucht Jesus, um von ihm zu lernen. Er will Jesus kennenlernen, um zu lernen, was Jesus wirklich will. Und deswegen die Frage, was suchst du bei Jesus? Kann man das in ein paar Minuten abhandeln? Oder braucht man dafür mehr Zeit, nämlich etwa eine Ewigkeit? Ich bin von euch überzeugt, dass euer Glaube mit Besserem verbunden ist, als nur ein flüchtiges, persönliches Ziel. Sondern, dass ihr wirklich Jesus sucht und mit ihm die Ewigkeit verbringen wollt und ihn anschauen wollt, seine Herrlichkeit. Die beiden Jünger, die suchen Jesus als ihr Lehrer, als ihren Lehrer. Sie wollen von ihm näher belehrt werden. Aber jetzt kommt es darauf an, ob Jesus das auch will. Und jetzt kommen wir zu Vers 39. Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Diese Worte, die leuchten wie das Morgenlicht. Ja, wie wenn die Sonne aufgeht und es hell wird. So sind diese Worte, kommt und seht. Das ist eine eindeutige Einladung. Die beiden werden nicht abgewiesen. Sie bekommen sogar einen Befehl. Kommt, ist ein Befehl. Und seht, ist ein Versprechen. Also wörtlich heißt es, kommt und ihr werdet sehen. Der Befehl ist, kommt. In anderen Worten, jeder, der wirklich von Jesus lernen will, der darf kommen. Er wird nicht abgewiesen. Ja, dieser Zeitpunkt der freundlichen Einladung war so einprägsam, dass die Uhrzeit in Erinnerung blieb. Deswegen steht hier in Vers 39, es war aber um die 10. Stunde. Wie viel Uhr ist das? Interessanterweise habe ich hier in meiner Schlachterbibel eine Fußnote, die sagt, das heißt circa 10 Uhr vormittags nach der römischen Zeitrechnung. Ja, das wäre die römische Zeitrechnung, die dann um Mitternacht beginnt. Ich glaube, dass Johannes hier die jüdische Zeitrechnung verwendet. Denn er spricht ja auch hier in einem jüdischen Kontext. Und dann ist die 10. Stunde, wenn 6 Uhr der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang, 6 plus 10 macht 16 Uhr. Und das ergibt auch Sinn, wenn wir verstehen, dass der Herr sich hier auf den Heimweg macht. 16 Uhr läuft er in Richtung Unterkunft und dort gab es ja kein elektrisches Licht. Also man ist eben auch, wenn es langsam dunkel wird, macht man sich auf dem Heimweg und sie dürfen ihn begleiten. Und so verbringen sie den Abend und vermutlich auch die Nacht bei dem Herrn. Schade eigentlich, dass wir nicht mehr über diesen Besuch erfahren. Was ist denn dann weiter passiert? Ja, nach diesem Nachmittag, wie ging es weiter? Wo haben sie gewohnt? Also wie sah die Wohnung aus? Naja, ist eigentlich nicht so wichtig. Oder was haben sie zusammen gegessen? Auch nicht entscheidend. Aber wie haben sie die Zeit verbracht? Ja, das ist eine wichtige Frage. Und hier denke ich, wir können das auch wissen. Denn wir können das schließen aus Vers 41. Was ist das Ergebnis von diesem Besuch? Vers 41. Wir haben den Messias gefunden. Nun, wie ist das gekommen? Wie ist das geschehen? Ich denke auf dieselbe Weise wie bei den Emmaus-Jüngern. Wenn wir nur eine Seite zurückblättern in unserer Bibel, zu Lukas 24, da sehen wir zwei Jünger nach der Auferstehung des Herrn. Und was hat der Herr Jesus mit ihnen auf dem Weg gemacht? Vers 27 lesen wir, und er begann bei Mose und allen Propheten und er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und dann in Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Genau das hat der Herr mit diesen zwei Jüngern getan, bin ich überzeugt. Wie sollen sie sonst verstehen, dass er der Messias ist? Wir lesen ja von keinen Wundern. Und die sind auch gar nicht nötig. Die Schrift zeigt uns, wer der Messias ist. Und deswegen kommen wir auch zu einer ersten Schlussfolgerung. Was bedeutet es, Jesus zu bezeugen? Wozu tue ich das? Naja, damit jeder, der zuhört, an ihn glaubt. Und wie kann das geschehen? Ich muss sie zur Bibel führen. Mach es so wie Jesus. Er führt die Menschen zur Bibel hin. Und ja, wie sollen Menschen gerettet werden, wenn sie nicht auf die Bibel hören? Wenn sie nicht in der Bibel lesen? Wenn sie nicht mit der Bibel vertraut werden? Denn dort finden wir Jesus. Denken wir nicht, dass es einen Traum gibt oder dass es ein plötzliches Ereignis gibt. Hoffen wir nicht darauf, dass jemand in der Familie stirbt und sie dann auf einmal zur Besinnung kommen. Sie müssen die Bibel kennen, weil dort finden wir Jesus. Dort werden wir zu Jesus geführt. Wir machen uns gerade klar, wozu wir Christus bezeugen als Christ. Und das Erste, damit wer zuhört, an ihn glaubt. Und jetzt kommen wir zu einem wunderbaren zweiten Punkt, damit Familienmitglieder an ihn glauben. Wie kostbar sind uns Familienmitglieder? Ja, sie sind gewissermaßen unser eigenes Fleisch und Blut. Und hier werden wir ermutigt, dass der Herr will, dass auch die eigenen Familienmitglieder an ihn glauben. Das ist ein vom Herrn gesegneter Weg. Das ist nicht etwas Neues, sondern das ist ein Weg, ein Trampelpfad, den der Herr immer wieder gegangen ist, dass er Familienmitglieder rettet. Andreas ist einer von den beiden Jüngern, die Jesus folgen, und er ist das Beispiel für diese Wahrheit. In Vers 40, Johannes 1, Vers 40, sehen wir, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Gleich sollen wir noch den Bruder kennenlernen, den Simon Petrus, und dafür wird er hier schon mal vorgestellt. Beide Brüder, Andreas und Simon Petrus, die beiden kommen aus Bethsaida, das lesen wir in Vers 44. Das ist eine Stadt oder ein Dorf, Fischerdorf am See Genezareth. Die waren beide Fischer, das wissen wir. Einer von diesen beiden, die also Jesus nachfolgen, ihm hinterhergehen und mit ihm den Abend verbringen, war Andreas. Aber wer ist der andere? Wisst ihr, der Schreiber des Evangeliums ist so genau dabei, dass er uns die Namen gibt. Aber diesen Namen verschweigt er. Wie kann das sein? Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Ja, es ist er selbst, der Autor selbst. Es ist Johannes, der sich nie in dem Evangelium mit Namen nennt. Er sagt nur, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Darüber ist er nicht hinweggekommen, wie Jesus ihn lieben kann. Und das können wir hier vermuten, ist einer von diesen beiden. Er erzählt seine eigene Bekehrungsgeschichte, wie er auf Johannes den Täufer gehört hat, Jesus hinterhergelaufen ist und dann den Abend dort verbracht hat, weil er nicht Wohlstand, eine glückliche Ehe oder Frieden in der Welt gesucht hat, sondern Jesus selbst. Er wollte ihn kennenlernen. Ja, wenn Andreas und Johannes nachmittags um 4 Uhr eingeladen wurden, am Abend von Jesus belehrt wurden und dort übernachteten, dann beschreibt Vers 40 den nächsten Tag. Also hier folge ich der Ansicht, dass der vierte Tag nicht eingeleitet wird mit einem am folgenden Tag, sondern dass wir hier schlussfolgern können, dass es der vierte Tag ist, an dem geschieht, was wir in Vers 41 lesen. Nämlich, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Schaut noch einmal genau auf Vers 41. Andreas ist derjenige, der zuerst seinen Bruder Simon findet. Warum zuerst? Nun, bevor er irgendjemand anderes fand, ging er zu seinem Bruder. Und das Finden ist hier auch nicht ein, zufällig gefunden, sondern absichtlich suchen. Es ist ein Finden auf Suchen hin. Er wollte zuerst zu seinem Bruder. Er hatte den Herrn gefunden, er will, dass sein Bruder den Herrn findet. Was sagt er? Wir haben den Messias gefunden. Messias, das ist natürlich der versprochene Gesalbte. Also, das wird hier übersetzt, Messias, falls ihr euch fragt, was das heißt, der Gesalbte. Nun, wer wurde gesalbt im Alten Testament? Da haben wir drei besondere Personen. Einmal der Priester, der hohe Priester wurde gesalbt. Derjenige, der für das sündige Volk opferte und stellvertretend betete. Zweitens, der König wurde gesalbt. Der also, der das Gesetz Gottes lehrte, also kennen musste und sein Volk darin führte. Ein Beispiel wäre König David in 1. Samuel 16. Und dann drittens, der Prophet wurde gesalbt. Beispiel Elisa in 1. Könige 19. Der Prophet, der Gottes Wort verkündigte, und sagte, wie sie wieder zu Gott zurückkommen können. Und jetzt das Interessante, all das ist Jesus in Perfektion. Er verkündigt nicht nur das Wort, er ist das Wort. Er ist nicht nur einer von vielen Königen, sondern der König, der ewig regiert, der Sohn Davids, der alle Verheißungen erfüllt. Und er ist der Hohepriester, der sich selbst opfert, in den Himmel eingeht und dann stellvertretend für jeden betet, für den er bezahlt hat, damit, wer erlöst ist, auch am Ziel ankommt. Das ist der Gesalbte. Und die Frage ist, haben Sie das alles schon so verstanden? In der Tiefe bestimmt noch nicht. Und das ist auch gar nicht notwendig. Das ist doch so ermutigend. Man muss nicht ein bestimmtes Verständnis und Wissen schon haben, ein bestimmtes Level, um zu Jesus kommen zu dürfen. Das, der Kern ist, weißt du, dass Jesus der Messias ist? Was das bedeutet, das ist unergründlich. Da kann man immer weiter lernen und entdecken. Aber die Frage ist, glaubst du, dass Jesus der Messias ist? Dass er der Hohepriester ist, der König ist, das Wort Gottes selbst ist. Das ist hier entscheidend. Sie waren sich sicher, dass Jesus der Messias ist. Und so ist es auch heute. Was die Menschen grundlegend trennt, ist nicht, wie viel jemand über Jesus weiß. Es geht nicht um das Wissenslevel. Es geht um die Gewissheit, dass Jesus der Messias ist. Und dass er allein meine Sünden tilgen konnte und mir ein neues Herz verschafft hat. Denn nur neu geschaffene Menschen sind sich ganz sicher, dass Jesus der Messias ist, ob sie noch wenig verstehen oder schon mehr von ihm verstehen. Ja, wir können immer mehr über den Herrn, über den Messias lernen. Ich möchte euch noch kurz zeigen im Buch Daniel, wo das Wort Messias auch vorkommt, wo Daniel in Kapitel 9 diese Vision hat und diese Botschaft bekommt. Wir sehen, wie Daniel betet und während er noch betete und die Sünde bekannte, rührte ihn der Mann Gabriel an und unterwies ihn. Genau, also ich korrigiere mich, in dem Daniel 9 wird jetzt nicht gesagt, dass er in dem Sinne eine Vision sah, wie in Kapitel 7 beispielsweise. Aber wir sehen, er wird belehrt, wann Gottes Plan zum Ziel kommt. Nämlich, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. In anderen Worten, Gott bringt alles, alle Verheißungen zum Ziel, die er Israel gemacht hat. Durch wen? Vers 25. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, bis zum Messias, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen, und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also, wir haben den Messias gefunden, das sagt man nicht leichtfertig. Das ist nur einer. Das ist einer, der alles zum Ziel bringt. Und deswegen glaube ich, dass Andreas und Johannes wirklich eine gute Belehrung vom Herrn gehört haben, was sie zu dieser Schlussfolgerung führte. Was sie überzeugte, war die einfache Belehrung aus der Schrift. Wir lesen nichts von Zeichen und Wundern, sondern einfach davon, dass der Herr mit ihnen redete und Gottes Geist ihnen die Augen öffnete. Sie sind fest überzeugt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, denn er ist der wahre Gott. Jesus ist der rechtmäßige König über diese Erde. Wie ist das bei dir? Bist du dir ganz sicher, dass Jesus der Messias ist? Der wahre Christ, der weiß, ich bin errettet. Und deswegen will er auch, dass die Familienmitglieder gerettet werden. Und das sehen wir bei Andreas in Vers 42. Zurück in Johannes 1. Und er führte ihn zu Jesus. Wir können nicht machen, dass ein Familienmitglied an Jesus glaubt, aber wir können sie mit Jesus bekannt machen. Das ist, was der Herr von uns erwartet, dass wir sie mit Jesus bekannt machen. Und dann übernimmt der Herr Jesus, seht ihr? Wir müssen sie nur mit ihm bekannt machen und den Rest übernimmt der Herr. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Jesus sieht Petrus an, Simon, wie er genannt wurde von seinen Eltern. Und er sieht nicht nur äußerlich, wie er aussieht, wie seine Nase aussieht, seine Augen oder Haarfarbe. Jesus sieht ihn direkt ins Herz. Jesus sieht, wer er ist. Er sieht, dass er ein forscher Mensch ist, ein impulsiver Mensch, ein Mensch mit Sünden. Ein Mensch, der versagt. Einer, der unbeständig ist. Aber wisst ihr was? Jesus sieht auch, wer Simon sein wird. Durch Gottes Eingreifen. Nämlich ein Stein. Jesus sieht, wie Simon sein sollte und sein wird. Nämlich beständig wie ein Stein. Und nur der Herr kann das bewirken. Und deswegen ist sein Reden ist nicht nur irgendwie so ein Wunsch. Ich wünsche dir, Simon, dass du das mal überwindest und nicht so häufig zornig wirst, dass du mal, ja, dass du einfach ein beständiger Mensch wirst. Ich wünsche dir das von Herzen. Ja, das ist freundlich, aber das ist machtlos. Wenn Jesus sagt, du bist Petrus, es ist geschehen. Er ist das Wort. Der Herr Jesus hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus sagt, du bist Petrus und er ist Petrus. Ist er sofort beständig? Nein. Es brauchte viele Versagen noch, aber das ist das Ergebnis. Was der Herr benennt, das wird auch. Das ist das Wunderbare auch für uns als Ermutigung. Jesus ist der Neuschöpfer. Er sagt, du bist ein Heiliger, also bist du heilig. Er sagt, du bist ein gehorsames Kind, also bist du dem Herrn gehorsam. Ja, immer wieder verwendet der Herr seine Erwählten, um Geschwister, Eltern, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, Kinder und Enkel zu ihm zu führen. Das kann er auch in deiner Familie, das kann er. Ich glaube nicht an einen deistischen Gott, einer, der in der Vergangenheit so gehandelt hat, aber heute nicht mehr. Ich glaube nicht an einen, wo wir sagen können, ach, wie schön war das damals. Ach, Andreas und Johannes und dann Petrus, so eine schöne Geschichte. Ja, aber heute gibt es das nicht mehr. Ja. Nein, unser Gott ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen, lass uns Geduld haben. Nicht aufgeben, keinen Familienmitglied aufgeben. Und lasst uns sie zur Bibel hinführen. Wir haben nichts anderes. Sie können nur Jesus in der Bibel kennenlernen. Es ist gut zu sagen, ja, ich habe das erfahren und ich bin frei geworden von dem und dem, aber das hat nicht die Kraft. Gottes Wort hat die Kraft. Und darum, lass uns demütig sein. Wir tun das zur Ehre von Jesus. Und er bekommt die Ehre, wenn ein Mensch in der Bibel sieht, so ist Jesus. Ich glaube dem, was er mir selbst geschickt hat in seinem Wort. Ja, es ist schön, dich zu kennen und wie der Herr dich verändert hat, aber ich glaube dem, was hier geschrieben steht. Das ist das, weswegen ich glaube. Und wir können nur sagen, Amen. Wer bin ich? Ich will dich zu ihm führen und nicht an mich binden oder selbst die Ehre auf mich ziehen. Soli Deo Gloria. Amen. Lass uns zusammen beten. Lass uns doch gleich schon dazu aufstehen, denn wir haben Wichtiges zu beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jeden zu dir rufst, der dich näher kennenlernen will. Danke für deine Geduld mit jedem Menschen. Danke, dass du jedem das Leben erhältst. Vater im Himmel, danke, dass du entscheidest, wer hören wird und wer nicht. Bitte mach uns geduldig, darin weiterzumachen, weiter dich zu bezeugen, wo Offenheit da ist. Und auch zu warnen. Bitte gib uns Freimut und auch Sieg jeden Tag über Menschenfurcht. Wir bitten dich für solche, die auch hier schon als Gäste waren, die eine Bibel bekommen haben, die das Evangelium zusammengefasst bekommen haben und es bei sich haben. Bitte lass sie darin lesen. Bitte gib, dass sie umkehren. Wir beten für unsere Familienmitglieder, die nicht mehr in der Bibel lesen. Oh Gott, bitte erinnere sie an das, was sie gehört haben. Und wir bitten dich für solche, die noch nicht darin lesen, dass du doch auch unser schwachen Versuche gebrauchst, sie dahin immer wieder hinzuweisen, darauf zu zeigen. Bitte lies, was Gott zu dir für dich hat aufschreiben lassen. Bitte, Vater, rette du zu deiner eigenen Ehre. Amen.